Jo, wir wollen ins Gespräch kommen über die Geschichte der Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien und mich würde da tatsächlich erstmal, würden mich die Ursprünge dieser Arbeiter-Selbstverwaltung interessieren. Man kann ja vielleicht so zwei Traditionslinien schon ausmachen in Jugoslawien, die irgendwie mit Selbstverwaltung zu tun haben. Einerseits eben Bezug auf die Volksräte der Partisanen im Zweiten Weltkrieg, andererseits der Bezug auf Räteherrschaft in der Oktoberrevolution, wo sich Jugoslawien auch drauf bezogen hat. Trotzdem muss man ja sagen, mit der Gründung des zweiten jugoslawischen Staates nach 1945 gibt es ja die Selbstverwaltung erstmal nicht. Das war ja zunächst erstmal eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Wie kam es denn zur Einführung der Arbeiter-Selbstverwaltung?
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Die Ursprünge der Arbeiter-Selbstverwaltung sind ja durchaus komplexer. Und auch die Implementierung der Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien war jetzt nichts, was man jetzt aus der Organisationsentwicklung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens zum Beispiel hätte unbedingt erwarten müssen. Wiewohl gab es aber, du hattest das angesprochen, während des Volksbefreiungskrieges, also während des Partisanenkampfes, wurden die befreiten Gebiete im Grunde genommen durch Volksräte organisiert und administriert und die dienten dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen auch ein bisschen als Beispiel, wie man eine Gesellschaft selbstverwaltet organisieren kann in all ihren Bereichen. Gleichwohl war das nichts, was unmittelbar aufeinander aufgebaut hat. Hinzu kam natürlich der Konflikt mit der Sowjetunion, der diesen ganzen Prozess der Einführung der Arbeiter-Selbstverwaltung nochmal massiv beschleunigt hat. Und die Volksräte während des Volksbefreiungskrieges dienten da einerseits, das war eine Ebene, als explizit jugoslawische Tradition der Selbstverwaltung. Auf der anderen Seite suchte man natürlich nach dem Konflikt mit der Sowjetunion nach Möglichkeiten, das sozialistische Selbstbild, das man ja hatte und das die Kommunistische Partei ja gepflegt hat. Der Konflikt mit der Sowjetunion hat ja die Gefahr heraufbeschworen, dass die Kommunistische Partei gänzlich sagen aus der Tradition der kommunistischen Arbeiterbewegung herausgebrochen wird. Und die Berufung auf die lange Tradition der Arbeiter-Selbstverwaltung als ein Moment der demokratischen Arbeiterbewegung war etwas, was auch gegenüber der Sowjetunion so ein ideologisches Fund dargestellt hat.
Nun ist ja die Arbeiter-Selbstverwaltung in der Verfassung von 1960 auch festgeschrieben worden. Ich würde mir gerne anschauen, was das konkret bedeutet. Es hieß ja erstmal, die Betriebe werden von Arbeiterräten verwaltet. Wie ist das denn organisiert gewesen? Also wie ist da in den Betrieben selber vorgegangen worden?
Na, da gab es Unterschiede. Da gab es Unterschiede von Betrieb zu Betrieb, aber auch auf der Zeitachse. Und von Republik zu Republik. Und das ist auch ein Zeichen dieser ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit, wie sich das Arbeiter-Selbstverwaltungssystem in Jugoslawien entwickelt hat. Angefangen hat die Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien ja tatsächlich als ein Pilotprojekt in ausgesuchten Unternehmen der Schwerindustrie. Und Mitte 1949 gab es ein erstes Gesetz, einen ersten Gesetzesentwurf eher gesagt. Und auf Grundlage dieses Gesetzesentwurfs wurden dann über 200 Unternehmen, vor allem aus der Schwerindustrie, in diesen Unternehmen wurden Arbeiterräte eingeführt. Diese Arbeiterräte hatten zu dem Zeitpunkt allerdings nur eine Art beratende Funktion. Das heißt, sie konnten weder das Direktorium, also die Unternehmensleitung einsetzen, noch absetzen, noch konnten sie über Investitionen oder die Produktion entscheiden. Und erst sozusagen in der Folgeentwicklung hat sich dieses Selbstverwaltungssystem dann auch etwas weiterentwickelt. Und dann Mitte 50 im Grunde genommen kann man sagen, dass sich die Arbeiter-Selbstverwaltung in ihren Grundzügen in Jugoslawien durchgesetzt hat oder implementiert worden ist. Und dieses Gesetz zur Überführung der Unternehmen in die Verwaltung durch die Arbeiter, und das ist im Grunde genommen das Gesetz, auf das sich dann die gesamte Geschichtswissenschaft ja auch beruft, wenn sie über die Einführung der Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien spricht. Weshalb gab es jetzt Unterschiede? Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem in den nördlichen und weiterentwickelten Republiken, wie zum Beispiel Slowenien und Kroatien, die Arbeiter-Selbstverwaltung schneller entwickelt hat und die Arbeiter in den Unternehmen mehr Einflussmöglichkeiten hatten. Teilweise bis zur Absetzung oder Ernennung der Unternehmensleitung. Während in südlichen Republiken, wie zum Beispiel in Kosovo, in Mazedonien, die Arbeiter-Selbstverwaltung im Grunde genommen immer so ein bisschen abhängig war von den jeweiligen politischen Entscheidungen der kommunistischen Partei vor Ort. Das heißt, je höher man so in der Unternehmenshierarchie nach oben stieg, desto größer war der Prozentsatz von herausragenden, zumindest in diesen Teilrepubliken, herausragenden politischen Funktionären, sodass im Grunde genommen die Partei dort einen viel größeren Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens ausgeführt hat als die Belegschaft. Das hat was mit der gesamten gesellschaftlichen Situation und den Unterschieden in der Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung, in der kulturellen Entwicklung, in der politischen Entwicklung der unterschiedlichen Regionen Jugoslawiens zu tun. Die nördlichen Republiken hatten schon eine ausgebaute Industrie, größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg, während in den südlichen Republiken im Grunde genommen erst ab Mitte der 40er Jahre ein Industrialisierungsprozess gestartet wurde, und zwar in Gegenden, die überwiegend landwirtschaftlich strukturiert waren, die in ihren gesellschaftlichen Beziehungen teilweise noch feudal organisiert wurden, sodass die Übernahme von Selbstverwaltungsbeziehungen dort einfach viel, viel länger gedauert hat und sich die Partei dort sozusagen als so eine Art äußerliches Element in die Struktur der Unternehmen eingefügt hat. Das ist im Grunde genommen dieses Problem der Bürokratie, die ein großes Hemmnis für die Entwicklung der Arbeiter-Selbstverwaltung angeführt wird. Das ist vor allem ein Resultat auch der Unterentwicklung großer Teile des Landes.
Mit der Bürokratie sprichst du ja vielleicht auch schon auf Begrenzungen und Widersprüche der Arbeiter-Selbstverwaltung an. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ein Versuch, das auch plastisch zu machen. Ich finde das sehr nachvollziehbar zu sehen, okay, in weniger entwickelten und eher landwirtschaftlichen geprägten Regionen sieht eine Arbeiter-Selbstverwaltung zwangsläufig anders aus, als das in Gebieten ist, wo es eine fertig entwickelte Industrie gibt oder eine schon weiter ausgebaute Industrie. Wenn wir vielleicht uns das mal anschauen, vielleicht so als Paradebeispiel in eher einer nördlichen Republik von Jugoslawien, Kroatien oder Slowenien. Da haben wir jetzt also eine Fabrik, da wird ein Arbeiterrat gewählt. Welche Befugnisse hatte er denn und wie gingen denn dann diese Regularien weiter?
Na, die Befugnisse der Arbeiterräte bezogen sich im Grunde genommen auf alle Entscheidungsebenen und auf alle strategischen Prozesse von Unternehmen. Das heißt, die Arbeiterräte konnten über den Mehrwert verfügen. Das heißt, sie konnten entscheiden, was wird investiert, reinvestiert in Maschinen, Modernisierung. Sie konnten frei darüber entscheiden, welchen Anteil die Löhne haben sollten, wie hoch die sind, in welchen Intervallen sie erhöht werden oder auch nicht erhöht werden, je nachdem, ob investiert werden sollte oder nicht. Also das oblag alles der Entscheidung der Arbeiterräte. Bis hin zu Fragen von Einstellung oder Entlassung von Belegschaftsmitgliedern oder der Absetzung der Unternehmensleitung. Das heißt also, die Befugnisse sind im Grunde genommen durchgehend, auf dem Papier und theoretisch und häufig auch praktisch. Aber nichtsdestotrotz gab es auch dort, selbst in den nördlichen Republiken, vor allem in strategisch vom Staat als strategisch wichtig erachteten Industrieteilen, gab es aber gleichzeitig immer das Bedürfnis des Staates bzw. der kommunistischen Parteien, dort ihren Einfluss möglichst groß zu halten, sodass auch dort, wenn man sich die Unternehmenshierarchien anschaut, je höher man in der Unternehmenshierarchie nach oben stieg, desto größer war der Prozentsatz an politischen Funktionären. Die konnten wiederum natürlich auch durch die Arbeiterräte abgesetzt werden, aber der politische Druck war ein ganz anderer in Unternehmen, in denen der Staat bzw. die Partei ein strategisches Interesse erblickt hat und ihren Einfluss aushandeln wollte, und Unternehmen, die nicht unter dieser, sagen wir mal, Beobachtung standen. Aber die Kompetenzen der Arbeiterräte waren im Grunde genommen qua Gesetzgebung so gestaltet, dass die Arbeiterräte über jedwede Belange der Unternehmen entscheiden konnten. In der Praxis sah es dann halt nur teilweise etwas anders aus.
Wie ich das gelesen habe, gab es ja auch noch so Vermittlungsinstitutionen, also zum Beispiel so eine Art Beirat, wo Leute aus den kommunalen Behörden drin sitzen und Leute aus den Arbeiterräten, die auch so Direktoren vorschlagen können und so weiter. Und ich frage mich, was haben denn zum Beispiel Gewerkschaften da auch für eine Rolle gespielt in diesem Gefüge?
Naja, bei den Gewerkschaften in Jugoslawien ist es auch eine komplexe Wechselbeziehung. Direkt nach dem Krieg haben die Gewerkschaften vielleicht eine klassische Transmissionsrolle gehabt. Das heißt, sie haben innerhalb der Unternehmensbelegschaften die Politik der Kommunistischen Partei durchgeführt. Das heißt, sie haben sich nicht verstanden als Vertretungsorgane der Arbeiterklasse, sondern als Durchführungsorgane der Kommunistischen Partei. Das hat sich im Laufe der Zeit allerdings geändert, insbesondere ab den 50er Jahren und ab einem allgemeinen Demokratisierungsprozess innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft. Nach dem Konflikt mit der Sowjetunion wurden auch die Gewerkschaften immer selbstständiger und mutiger in ihrer Auffassung, welche Rolle sie denn in diesem Dreieck Kommunistische Partei, Belegschaft und Gewerkschaft spielen sollen. Sodass sie bei vielen Streiks zum Beispiel auch die streikenden Arbeiter gegenüber der Kommunistischen Partei unterstützt haben. Und zum Beispiel 1968 während der Studentenbewegung war es der damalige Gewerkschaftsführer, der damalige Vorsitzende des jugoslawischen Gewerkschaftsverbandes, der die Studentenbewegung trotz Druck und gegen alle Angriffe der Parteiführung verteidigt hat. Und im Laufe der Zeit haben die Gewerkschaften im Grunde genommen so eine Art Mittlerrolle dann letzten Endes eingenommen zwischen potenziell streikenden und unzufriedenen Belegschaften und, sagen wir, der politischen Seite verkörpert in der Kommunistischen Partei oder im Bund der Kommunisten. Aber sozusagen dieses Beziehungsgefüge zwischen Gewerkschaften, Partei, Belegschaft, auch wie tatsächlich die Belegschaften es geschafft haben und wann sie es geschafft haben, sozusagen das geschriebene Wort der Arbeiter-Selbstverwaltung auch in der Praxis durchzusetzen, das war dann auch Teil des allgemeinen Demokratisierungsprozesses in der jugoslawischen Gesellschaft ab den 50er Jahren und dann in den 60er Jahren, würde ich sagen, das war so eine Art goldenes Zeitalter Jugoslawiens, so bis Mitte der 70er.
Was ich interessant finde, ist, dass in Jugoslawien ja auch sehr kontrovers diskutiert worden ist darüber, wie die Arbeiter-Selbstverwaltung durchgesetzt werden soll und ob sie durchgesetzt ist. Und es gibt ja in diesen Diskussionen in Jugoslawien auch verschiedene Flügel innerhalb der Kommunistischen Partei, wo man sehen kann, es gab einen liberalen Flügel, der sowas gefordert hat, wir brauchen auch mehr marktwirtschaftliche Elemente. Es gab einen konservativen Flügel, der gesagt hat, nee, doch, Wirtschaft muss schon auch zentral organisiert werden, sonst funktioniert es nicht. Und es gab die Neue Linke, die du ja auch schon angesprochen hast, um die Zeitschrift Praxis herum zum Beispiel, die gesagt haben, die Arbeiter-Selbstverwaltung, die darf nicht nur auf die Arbeitsplätze beschränkt sein, sondern die muss umfassend und umgreifend sein, die muss alle gesellschaftlichen Bereiche umfassen. Vielleicht, um aus diesen Diskussionen einen Aspekt rauszugreifen, den ich besonders interessant finde, der ist mit dem Stichwort Dezentralisierung verbunden, weil mir scheint es ja zu sein, dass Dezentralisierung gerade bedeutet, dass es zwischen den einzelnen Unternehmen eben auch marktwirtschaftliche Beziehungen gibt. Und ich frage mich, was das mit so einem Arbeiter-Selbstverwaltungsprinzip macht, weil heißt das nicht, dass man dann letztlich auch in der Arbeiter-Selbstverwaltung einem Effizienzdruck unterliegt, der eben marktförmig gestaltet ist?
Genau, das große Problem der jugoslawischen Ökonomie war ihre Abhängigkeit. Zunächst ihre Abhängigkeit von der Sowjetunion und nach dem Konflikt mit der Sowjetunion die Abhängigkeit gegenüber Investitionen oder Krediten aus dem Westen, insbesondere den USA und dem Internationalen Währungsfonds. Und das hat natürlich dann Beziehungen geschaffen, die die Abhängigkeit der jugoslawischen Wirtschaft immer weiter zementiert haben. Und je höher der Verschuldungsgrad im Grunde genommen der jugoslawischen Wirtschaft war, desto größer war dann der Druck, bestimmte, das heute würde man sagen, Austeritätsmaßnahmen, also Sparmaßnahmen durchzuführen, was sich dann wiederum auf den Lebensstandard und die Einkommensstruktur innerhalb der jugoslawischen Arbeiterschaft negativ ausgewirkt hat. Was diesen Konflikt zwischen Konservativen und Liberalen betrifft, der existierte die ganze Zeit. Das ist ein klassischer Konflikt zwischen denjenigen, die einen forcierten Industrialisierungsprozess weiterverfolgt haben und eine aktive Investitionspolitik in die schwächer entwickelten Gebiete und der eher liberalen Strömung, die zunächst einmal auch diese Transferleistungen in die ärmeren südlichen Republiken in Frage gestellt haben, aber gleichzeitig in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung sich explizit auf den Westen, auf den westlichen Markt fokussiert haben und dort für eine raschere Modernisierung derjenigen Industriebereiche eingesetzt haben, von denen man sich erhofft hat, dass man damit auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig ist. Und dass sozusagen ein ökonomisch abhängiger, die Selbstverwaltung versuchender Staat in einem solchen Beziehungsgeflecht sehr schnell in große Probleme kommen kann, insbesondere dann während der weltweiten Wirtschaftskrise ab Mitte der 70er Jahre. Das hat dann halt die weitere Entwicklung des jugoslawischen Selbstverwaltungssystems gezeigt, wie groß die Schwierigkeiten dort werden können. Diese Dezentralisierung wiederum, von der du gesprochen hast, ja, das ist eine große Forderung gewesen, eine der Hauptforderungen des Liberalen, sagen wir mal, der liberalen Strömung, die sich allerdings überall fanden. Das häufig wird in den Medien das so dargestellt, als wäre es ein Konflikt zwischen Kroatien und Slowenien, den großen Dezentralisierern auf der einen Seite und den eher zentralistischen serbischen und dann eben da mit Serbien in zusammengehenden südlichen ärmeren Republiken. Das ist so nicht aufrechtzuerhalten. Liberale Ökonomen und liberale Teile der Partei finden sich überall, also wie Konservative. Aber diese ganze Debatte um die Dezentralisierung hat im Grunde genommen ihren Höhepunkt und ihre Materialität dann in der neuen Verfassung von 1974 gefunden. Und das hat zwar den jugoslawischen Gesamtstaat, den jugoslawischen Zentralstaat dezentralisiert, aber die jeweiligen Teilrepubliken wiederum, die mehr Kompetenzen zugesprochen bekommen haben, die wuchsen dann zu den eigentlichen zentralisierten politischen Machtzentren an. Und sagen der Wettbewerb, der ökonomische Wettbewerb fand dann größtenteils innerhalb der Teilrepubliken statt und immer weniger auf dem Niveau des Gesamtstaates. Wiederum eine der ökonomischen Schwierigkeiten und Widersprüche des jugoslawischen Systems, dass sozusagen die Dezentralisierung mit der Verfassung 1974 im Grunde genommen 6 zentralisierte Teilmachtzentren produziert hat.
Du hast auch die Austeritätsmaßnahmen schon angesprochen, eben insbesondere durch die westlichen Kreditgeberinstitute. Und da ist ja eben das Problem, dass die ganze Wirtschaft ja eigentlich dann irgendwann basiert hat auf diesen westlichen Krediten und dann eben sozusagen die kommunistische Partei unter Druck gesetzt worden ist, eben sozusagen die Produktion effizienter zu gestalten, um eben diese Kredite irgendwann zurückbezahlen zu können. Ich würde vielleicht gerne noch einen Blick darauf werfen, was das auch mit den selbstverwalteten Betrieben gemacht hat. Also mir scheint es so zu sein, dass da die Kommunistische Partei Jugoslawiens doppelt unter Druck geraten ist. Einerseits sozusagen unter Druck von den westlichen Kreditgebern, auf der anderen Seite unter Druck geraten von den selbstverwalteten Betrieben, weil die da nicht mitmachen wollten. Kann man das so sagen?
Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob man pauschal sagen kann, dass die selbstverwalteten Unternehmen bzw. die selbstverwalteten Betriebe sich gegen eine Marktöffnung oder gegen eine weitere, forciertere Marktöffnung ausgesprochen haben. Genauso wie es innerhalb der Kommunistischen Partei auch unterschiedliche Meinungen gab, ob dieser Weg weiter beschritten werden soll oder ob er aufgehalten werden soll. Ich glaube, beide Seiten waren sehr aktiv und waren bemerkbar, aber der internationale Druck war einfach, glaube ich, zu stark geworden, als dass die Flügel innerhalb der Kommunistischen Partei oder die Strömung innerhalb der selbstverwalteten Unternehmen, die weniger Markt wollten, dass die sich hätten durchsetzen können, weil Jugoslawien ja durch mehrere Wirtschaftsabkommen schon so fest integriert war in den westlichen Markt und in die westlichen Geldflüsse durch den Internationalen Währungsfonds, dass die gar nicht raus konnten. Und in den 80er Jahren haben im Grunde genommen sehr, sehr viele Unternehmen in vorauseilendem Gehorsam sozusagen versucht, ihre Produktivität zu erhöhen. Die Löhne wurden eingefroren von den Belegschaften selbst, um mehr investieren zu können. Was auch ein interessanter Fakt ist, häufig, wenn die Arbeiterselbstverwaltung kritisiert wird, auch heutzutage in den ehemals jugoslawischen Teilrepubliken, dann wird häufig behauptet, die Arbeiter hätten ja nur auf ihren eigenen Lohn und auf ihr eigenes Gehalt geachtet und hätten sozusagen das größere Unternehmensbild aus dem Blick gehabt. Das stimmt so nicht. Also in den 80er Jahren ist sehr gut zu beobachten, wie die Belegschaften selbst sich sozusagen Austeritätsmaßnahmen auferlegt haben, um das Unternehmen produktiver für den Weltmarkt zu gestalten. Mit negativen Folgekonsequenzen. Allerdings ist es ein Beispiel dafür, dass die Belegschaften sehr wohl immer auch das größere Bild eines Unternehmens im Blick hatten.
Ich würde vielleicht gerne auch noch mal einen Blick auf die Gegenwart werfen, abschließend. Du hast das auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja immer noch Bezugspunkte und Diskussionen um diese Arbeiter-Selbstverwaltung gibt. Mich würde interessieren, wie das in den ehemaligen jugoslawischen Staaten heute noch ist. Also inwiefern ist es noch ein Bezugspunkt, inwiefern taucht es überhaupt noch auf in Debatten und Diskussionen?
Von Zeit zu Zeit taucht es auf. Von Zeit zu Zeit wird es sogar in der Praxis versucht, neu implementiert oder wiederbelebt zu werden. Wir haben einige Beispiele an Unternehmen, privatisierten Unternehmen hier in der Region, die, nachdem dieser komplette Privatisierungsprozess sich als sehr ungünstig beziehungsweise als gescheitert gezeigt hat, dass die Belegschaften die Unternehmen unter ihre eigene Kontrolle gebracht haben und versucht haben, die Produktion selbst aufrechtzuerhalten. Wir haben solche Beispiele in Serbien, wir haben solche Beispiele in Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Aber das sind Ausnahmen, würde ich sagen. Das sind Ausnahmen, die dann aktiv von den sowohl von der Mainstream öffentlichen Meinung als auch von den politischen Handelnden, von den politischen Eliten, aber auch von den internationalen Investoren hier in der Region mit sehr viel Skepsis und Argwohn beobachtet und manchmal, wie im Falle Serbiens, sogar von staatlicher Ebene aktiv sabotiert werden. Die Debatten darüber finden statt. Es gibt, würde ich sagen, im Vergleich zu den 90er Jahren oder den frühen 2000ern heute, jetzt durchaus immer mehr Verweise auf diese Erfahrung der Arbeiter-Selbstverwaltung als eine Möglichkeit der Demokratisierung des Wirtschaftslebens. Aber im politischen und ökonomischen Mainstream spielt es keine Rolle. Wenn man mit den Leuten hier vor Ort spricht, sie fragt über ihre Erfahrungen, über die Erfahrungen ihrer Lebensrealität damals im sozialistischen Jugoslawien und heute, dann ist eine Mehrheit der Meinung, dass ihre persönliche Lebensrealität früher viel besser war. Sowohl wirtschaftlich als auch sozial, als auch was sozusagen die Integration ins gesellschaftliche Leben betrifft. Aber das wiederum äußert sich dann nicht in politischen Wahlergebnissen für linke Parteien, die so etwas eventuell dann auch politisch neu artikuliert einfordern würden.